Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Macht der Craft. Hier ist wieder Matthias.
Ich bin der Alex. Heute wollen wir mit dir über Agilität in der Softwareentwicklung reden.
Denn die agile Welt ist da, ob du das willst oder nicht. Und letztendlich musst auch du dich dafür wappnen.
Was bedeutet das für dich als Softwareentwickler? Welche Möglichkeiten gibt es, agil zu arbeiten?
Du erfährst heute, welche Methoden und Frameworks in den meisten Fällen zur Anwendung kommen, um agil zu implementieren.
Natürlich kriegst du auch einen kleinen Überblick darüber, was diese Methoden sind und wie sie sich unterscheiden.
Du lernst, was Sanofi und die Stacy-Matrix sind und warum sie eine Rolle spielen.
Und vor allem gehen wir mit dir gemeinsam der Frage nach, gibt es die beste agile Methode überhaupt?
Die Macht der Kraft arbeitet für dich.
Was soll eigentlich die ganze Aufregung mit dieser Agile? Seit einigen Jahren hören wir dauernd, man muss agil arbeiten, agile Softwareentwicklung und agiles Mindset. Und ja, was soll das eigentlich alles? Ne? Wir haben jetzt viele Jahre gearbeitet, viele Jahre, und haben wir von agil gar nichts gewusst, gar nicht gemacht. Und jetzt auf einmal muss alles agil werden. Aber warum? Was erwarten wir uns von dieser, in Anführungszeichen, Agilität? Was denkst du, Matthias? Hast du ein paar Ideen?
Ja, also ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die Art und Weise, wie man es vor der agilen Zeit gemacht hat, also wenn man jetzt zum Beispiel an Wasserfall und sowas denkt, Wasserfall oder V-Modell, dass die halt alle sich nicht bewährt haben. Also die Quote an Projekten, die fehlschlagen, die mit diesen Methoden gemacht werden, ist halt sehr, sehr hoch. Und die Agilität in der Softwareentwicklung ist letztendlich, würde ich sagen, erstmal ein Versuch, dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Also, dass Projekte weniger häufig ein Misserfolg sind.
Okay. Ich finde, das Thema Agilität hat unterschiedliche Aspekte. Ne? Und wir werden es jetzt gleich sehen. Es geht einfach darum, nicht zu sagen, alles, was vorher war, ist schlecht, sondern wir sind der Meinung, dass es bessere Wege gibt, irgendwas zu tun. Und die Punkte, die für mich im Fokus stehen, ist eine Kundenzentrierung, eher auf die Kundenbedürfnisse zu gehen und zu fokussieren. Und natürlich auch der zweite Punkt, das für mich sehr wichtig ist, ist eine schnelle Reaktion auf Veränderung zu gewährleisten. Also in der Lage zu sein, wenn sich irgendwas im Projekt ändert, schnell reagieren zu können. Und auch schnell diese Änderungen vornehmen zu können. Ich habe in Projekten gearbeitet, wo der Änderungsmanagement dran bestand. Irgendjemand hat sich irgendwas gewünscht und dann lag 6 Monate bis ein paar Jahre irgendwo rum. Und ja, irgendwann, wenn man Zeit hatte oder genug Punkte für das Thema gesammelt wurden, ja, dann wurde es erst einmal angegangen. Aber die Zeitabstände waren enorm, ne? Und auch dann, wenn es entschieden würde, okay, das machen wir jetzt, dann war es öfters mal nicht so leicht, diese Änderung durchzuführen, weil der Code so aussah, wie es aussah, die Anwendung so gestrickt war, wie sie gestrickt war und so weiter und so fort. Und das sind Aspekte, die ja versucht werden, mit dieser agilen Entwicklung entgegenzuwirken. Findest du das auch so?
Ja, klar. Also das sind ja aber letztendlich halt eben auch Ziele, die man eben mit dieser klassischen Art der Softwareentwicklung, also Wasserfall und ähnlichen Modellen, halt eben auch nicht erreichen kann, weil du halt da eben diese Tatsache hast, dass du im Prinzip eigentlich vorab alles planst, festlegst, wann soll es fertig sein, und dann alles runterackerst, und wenn da dann irgendwelche Änderungen, Changes und sowas reinkommen, dann bringt das natürlich den gesamten Projektplan durcheinander. Und klar, also das sind natürlich auch Ziele, die man versucht, mit diesen agilen Methoden zu erreichen, ja, dass man schnell auf Änderungswünsche reagieren kann und die auch schnell zum Kunden bringen kann. Das ist natürlich korrekt, ja.
Okay. Und wie ist diese agile Geschichte so entstanden? Ne? Also, da haben sich ein paar Leute getroffen und war es auf einmal da. Da gibt es eine Geschichte dahinter. Könnt ihr gerne mal im Netz nachschlagen. Im Großen und Ganzen war es so, dass über eine gewisse Zeit, über unterschiedliche Kanäle, einige Menschen, die in der Softwareentwicklung involviert waren, sich über eine längere Zeit darüber ausgetauscht haben, wie können wir das besser machen. Und nach all diese Sessions und Kommunikation untereinander und Diskussionen ist irgendwas entstanden, die man das Agile Manifesto nennt. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache, so eine Art zu sagen, was ist für die Softwareentwicklung, für eine agile Softwareentwicklung wichtig. Das Agile Manifesto besteht auf 4 Punkte und dann gibt es halt irgendwelche Prinzipien, die davon abgeleitet werden, die dazu helfen sollen, tatsächlich diese Ziele zu erreichen. Ganz schnell, der Manifest für agile Entwicklung besagt, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Das Funktionieren der Software wichtiger ist als eine umfassende Dokumentation. Dass der Zusammenarbeit mit dem Kunde wichtiger ist als die Vertragsverhandlungen und das Reagieren auf Veränderungen wichtiger ist als das Befolgen eines bestimmten Planes. Die schreiben auch, es ist nicht so, dass die Themen, die auf die rechte Seite der Aussage waren, Prozesse, Dokumentation, Vertrag, nicht wichtig wären. Die sind auch wichtig, die haben auch ein Berechtigungsdasein. Aber die anderen Themen, wie Individuen, Interaktionen, Funktionieren der Software, Zusammenarbeit mit dem Kunde, Reagieren auf Veränderungen, einen höheren Wert haben. Also das ist im Großen und Ganzen, was die da sagen. Und dann gibt es halt diese Prinzipien, die 12 agile Prinzipien der Softwareentwicklung werden sie genannt. Das könnt ihr gerne im Netz nachschlagen. Aber um agil zu arbeiten, haben sich im Laufe der Zeit unterschiedliche Methoden, Frameworks etabliert. Und wir wollen jetzt ein bisschen darüber sprechen. Als erstes möchte ich Extreme Programming von Kent Beck, den 90er Jahren, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, als eine Softwareentwicklungsmethode mit dem Ziel, die Qualität der Software und die Möglichkeit auf Veränderungen zu reagieren, besser einzuschätzen und besser machen zu können. Da fallen Themen wie Pair-Programming, Unit-Testing, Code-Reviews oder Continuous Code-Reviewing in Form von, wie gesagt, Pair-Programming, Features nur zu implementieren, wenn wir sie auch brauchen und nicht auf Vorrat zu programmieren, flache Management-Strukturen zu schaffen, Clean Code, einfaches Code zu schreiben, das alles mit dem Ziel, eben besseren Code zu schreiben, klarerer Code zu schreiben, sodass wir leichter auf Änderungen reagieren können, besser unsere Programme erweitern können und so weiter und so fort. So, Extreme Programming ist kein Framework an sich, sondern bietet einen Blumenstrauß an Möglichkeiten und Methoden, wie man entwickeln kann. Also da geht es tatsächlich um die Entwicklungsarbeit. Aber okay, welche Frameworks oder Methoden der agilen Entwicklung wollen wir uns jetzt anschauen, Matthias?
Na, fangen wir doch mal mit der bekanntesten Methode an. Das wäre, also zumindest in meinen Augen, erstmal Scrum. Und Scrum ist halt letztendlich ein Framework, mit dem man eben versucht, diesen agilen Entwicklungsprozess abzubilden. Meistens in Form von Sprints, die meistens zwischen 2 bis 4 Wochen oder sowas dauern. Es gibt fixe Rollen im Scrum, die man ja wahrscheinlich jetzt nicht im Detail anschauen kann, aber jetzt vielleicht mal nennen kann. Also da gäbe es eben zum Beispiel den Scrum Master, der letztlich dafür verantwortlich ist, dass die Scrum-Prozesse innerhalb des Scrum-Teams auch eingehalten werden. Da gibt es dann den Product Owner, der letztendlich dafür verantwortlich ist, die Anforderungen in sogenannte Stories zu gießen, die dann wiederum von dem letzten Teil des Scrum-Teams, nämlich dem Team, also dem Entwicklungsteam in den meisten Fällen, dann letztlich umgesetzt werden soll. Und da gehören dann noch so ein paar andere Geschichten dazu, wie dass die Work-Items pro Sprint sind meistens begrenzt. Also man versucht eben in einem Sprint vorher über Schätzmechanismen die Stories so einteilen zu können, dass man anhand von der Entwicklung, auch wie Storypoints umgesetzt werden, dann ein gewisses Monitoring draus bekommt, wie entwickelt sich das Team, es wird nicht von Anfang an gut laufen, wenn man Scrum macht, aber über eine Zeit hinweg, wenn das Team sich an diesen Arbeitsmodus gewöhnt, dann wird man häufig feststellen, dass solche Schätzungen auch ganz gut funktionieren können. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an. Es gibt Teams, die kommen besser klar als andere. Ja, letztendlich, glaube ich, wäre das mal so der Schnelldurchlauf zu Scrum. Würdest du sagen, ich habe irgendwas vergessen?
Ja, würde ich. Also über die Rollen hinweg, das war ja schon eigentlich gut erklärt, PO, Scrum Master, Team. Das Scrum Framework bietet einen Rahmen, in dem wir die Entwicklung einbetten. Und die nutzt bestimmte fixe Termine und Besprechungen, um das zu erreichen. Es gibt ein Daily, in dem man sich jeden Tag kurz trifft und über den Stand der Sachen redet. Es gibt Planning-Meetings, wo man plant, was man in den nächsten Sprint machen soll. Es gibt ein Review-Meeting, in dem man den Stakeholder, also den Nutzer oder den Auftraggeber, zeigt, was ist in einem bestimmten Sprint passiert. Und es gibt ein ganz wichtiges Thema in Scrum, das ist die Reflexion über, wie funktioniert unser Entwicklungsvorgehen, wie arbeiten wir als Team. Das machen wir in Form von möglicherweise Retrospektiven. Und das sind auch wichtige Aspekte, finde ich.
Da hast du vollkommen recht. Ja. Die habe ich mal schamlos vergessen.
Aber das sind auch Thema, also Scrum ist auch mit einem gewissen Overhead verbunden, an Termine, die man einhalten soll und so weiter. Nichtsdestotrotz ist ein System, die in vielen Unternehmen, bei vielen Teams gut funktioniert, bei vielen Projekten gut funktioniert, von daher, ja, warum und nicht?
Sehr, ne? Populär ist. Ne?
Warum nicht? Ja. Aber es ist die beste Methode, die wir wählen können.
Schauen wir mal, ob wir das rausfinden. Genau. Sollen wir dann zum nächsten übergehen? Oder
ja, wir kann man gerne machen. Ja, wir müssen jetzt nicht jede ganz tief in Detail machen, das kann man vielleicht in eine andere Folge machen.
Genau. Unser nächster Anwärter für den Titel der besten agilen Methode, wenn es sie denn gibt, wäre dann Kanban. Und Kanban versucht im Gegensatz zu Scrum, sich nicht in so einen Rhythmus zu begeben, also irgendwie Sprints oder sonstiges, sondern das ist im Prinzip ein fortlaufender Prozess, wo ein stetig befülltes Backlog regelmäßig von den Softwareentwicklern und Entwicklerinnen abgearbeitet wird. Und anstatt jetzt hat, weil es eben keine Iterationen benutzt, die gleichzeitigen Work-Items, die bearbeitet werden können, in Iterationen zu begrenzen, macht Kanban das eher auf der Ebene, was gleichzeitig bearbeitet werden darf. Und das ist letztendlich auch ein bisschen flexibel, also da gibt es keine feste Regel. Aber im Team sollte man sich halt einig sein, wie viele Items gleichzeitig in Bearbeitung sein dürfen und was man macht, wenn diese Zahl überschritten wird. Und ja, wie gesagt, es gibt auch keine fixen Rollen groß im Kanban. Also es gibt jetzt niemanden, der irgendwelche Kanban-Regeln versucht durchzusetzen, sondern das ist letztendlich ein Prozess, der vom gesamten Team einfach gelebt werden muss. Und hat deutlich weniger Regeln, sage ich mal, als Scrum.
Mhm, ja, also ich würde sagen, so um ein bisschen zu resümieren, dass die Aufgabe von Kanban und diese Kanban-Board, die man dazu verwendet, ist erst einmal die Arbeit transparent zu machen, die es zu tun gibt, die wir schon gemacht haben und die gerade in die Bearbeitung ist, festzulegen, welche Grenzen wir setzen, das ist das sogenannte WIP. Ja, also WIP-Limit wird auch da festgehalten und transparent gemacht, damit wir diese Work-in-Progress-Limit nicht überschreiten. Also all diese Informationen und diese Arbeitsweise ist Kanban. Wie unterscheiden sich? Was sind für dich die wichtigen Unterschiede zwischen Scrum und Kanban?
Na, also wie man vielleicht auch gerade schon aus der Beschreibung der beiden Methoden herausgehört hat, hat die eine eben diese zeitliche Komponente, also dass du im regelmäßigen Rhythmus immer wieder die gleichen Meetings und Austauschtermine und Reviews und sowas hast, was halt für mich schon mal in die Richtung zeigt, es ist eher geeignet, um ein Projekt umzusetzen, im Gegensatz zu Tagesgeschäft mit Bugfixing und Wartung im Allgemeinen. Weil ich halt letztendlich, wenn ich Features entwickle, kann ich mit Scrum das ganz gut steuern, dass eben zum Beispiel alle 2 Wochen alle Features, die entwickelt worden sind, veröffentlicht werden. Aber Bugs zum Beispiel kann ich halt ganz schwer einplanen, weil die kommen halt, wenn sie auftauchen. Und die sind tatsächlich in dem klassischen Scrum-Prozess nur sehr schwer zu integrieren. Im Gegensatz dazu ist sowas halt in Kanban problemlos möglich. Deswegen für mich auch da wieder der Hauptunterschied. Dadurch, dass ich diese zeitliche Begrenzung nicht habe und eigentlich jederzeit durch Continuous Integration oder ähnliche Mechanismen direkt alles releasen kann, kann ich halt einen Bug oder Hotfix, der unmittelbar umgesetzt werden muss, auch unmittelbar releasen, was halt jetzt bei Scrum auch nicht unbedingt möglich sein wird. So, das wäre jetzt mal so der Hauptunterschied. Mhm. Für mich jetzt zumindest. Und man hat halt in Kanban deutlich weniger Rollen, die man jetzt noch zusätzlich bräuchte. Also was ich zum Beispiel auch schon mal häufig gesehen habe, ist, dass sich ja vor allem kleinere Firmen, die Scrum machen, gerne mal den Scrum Master sparen. Und das macht halt dann irgendwie ein Entwickler oder sowas mit. Ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also das funktioniert überhaupt nicht gut in meinen Augen. Und also wenn man Scrum machen will, dann muss man, glaube ich, wirklich den ganzen Weg gehen.
Okay, ich bin im Großen und Ganzen bei dir. Wie gesagt, Kanban hat viel weniger Paraphernalien als Scrum und viel weniger Zeremonie als Scrum. In dem Sinne auch Rollen und Termine und so weiter ist in Kanban weniger ausgeprägt. Oder zumindest gibt es keine Pflichttermine sozusagen, in Anführungszeichen natürlich. Aber was für mich auch ein Unterschied ist, dass Scrum ist ein Framework, ein Prozess, um die Entwicklung agiler zu gestalten. Und Kanban verfolgt für mich ein ganz anderes Ziel, nämlich das Prozess, die jetzt schon da ist, zu verbessern. Ja, also wir ersetzen nicht der Prozess, so wie wir es jetzt gemacht haben mit Scrum. Also im Scrum-Fall nehmen wir den Prozess, den wir hatten, machen wir weg und arbeiten wir jetzt mit Scrum, mit allen Prozessen und Definitionen und Paraphernalien, die Scrum vorschreibt oder vorstellt. Und in Kanban machen wir das nicht, sondern wir nehmen den Prozess, so wie es jetzt ist, so wie wir gerade arbeiten, und durch Transparenz, WIP-Limit und all diese Themen versuchen wir, diesen Prozess zu optimieren, indem wir Bottlenecks feststellen und so weiter. Da spielt auch sehr viel von der Theory of Constraints mit rein. Findest du das auch so?
Ja, also grundsätzlich ja. Wie ich mir das halt wirklich so vorstelle, also angenommen, ich fange jetzt halt ein neues Projekt an mit einem Team, das gut eingespielt ist, dann glaube ich, dann kann halt diese Projektumsetzung im Scrum-Modus sehr gut funktionieren. Aber sobald das Produkt dann Feature komplett ist und das Ganze im Prinzip in den Wartungsmodus übergeht, da würde ich halt im Prinzip so einen Shift hin zu Kanban eigentlich sehen, weil du halt dann ganz andere Anforderungen an dein Tagesgeschäft sozusagen hast. Dein Tagesgeschäft ist halt dann nicht mehr Feature-Entwicklung oder zumindest nicht mehr voll, sondern du hast dann halt auch Teile, irgendwie Bugfixes und Ähnliches, wie vorhin erwähnt. Aber ja, grundsätzlich gebe ich dir schon recht, also Kanban kann man natürlich sehr gut nutzen, um einen bestehenden Prozess woanders hin zu entwickeln. Aber das kann halt eben zum Beispiel auch ein Scrum-Prozess sein. Also ich kann auch ja von Scrum zu Kanban irgendwie migrieren sozusagen oder ja vielleicht auch einfach von jetzt auf gleich umstellen, es wird auf den Use Case ankommen. Aber ja, ich glaube, so wirklich ein Softwareprojekt, das regelmäßig mit Kundenfeedback und sowas von 0 auf 100% Feature-Komplettheit entwickelt werden soll, ist Scrum eigentlich echt eine gut funktionierende Methode.
Also du kannst nicht sagen, Scrum wäre immer besser als Kanban oder Kanban wäre immer besser als Scrum.
Nee, Das würde ich überhaupt nicht sagen, tatsächlich.
Das ist nicht gut für unsere. Was ist die beste Methode?
Ja, Mai. Aber wir haben ja auch noch einen dritten Contender sozusagen.
Ah, na gut, ja. Na, da bin ich gespannt, was du da zu erzählen hast. Aber wie gesagt, also für mich ist die Philosophie, die ich hinter Scrum und hinter Kanban sind einfach unterschiedlich. Und natürlich, du hast völlig recht. Ich kann die Lebensdauer eines Projekts unterschiedliche Methoden verwenden. Mit Scrum anfangen für den Features und nach eher in Richtung Kanban zu gehen. Das ist durchaus vorstellbar. Wie du ganz gut gesagt hast, die Anforderungen an wie ich arbeite sind unterschiedlich, in unterschiedliche Phasen.
Ja, genau.
Aber gut, du wolltest noch einen dritten Spieler im Feld bringen.
Ja, weil es gibt ja auch noch die Mischform, das sogenannte Scrumban. Und also ich habe tatsächlich bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass das tatsächlich eine offizielle Form ist, sondern ich dachte, das wäre einfach nur, dass man das sagt, wenn jemand zwar Scrum macht, aber doch irgendwie Kanban-Elemente verwendet. Aber es gibt tatsächlich diese Mischform und die versucht eben das Beste aus beiden Welten ein bisschen zu vereinen. Also im Prinzip ist es ein Scrum-Prozess, der um Kanban Methodiken erweitert wird. Also zum Beispiel, dass eben zusätzlich zu der Work-Item-Beschränkung pro Sprint dann auch noch eine von gleichzeitiger Bearbeitung hinzukommt und sowas, was halt im Standard-Scrum-Prozess jetzt nicht so vorgesehen ist, aber eben dann bei einem Scrum-Ban problemlos möglich ist. Also ich habe auch in meinem Leben schon so einige, ja, wie soll man sagen, Sonderformen gesehen. Also weil, wie ich ja gerade eben erzählt habe, finde ich, dass zum Beispiel jetzt für Bugs und Hotfixes halt natürlich Kanban besser geeignet ist. Aber was machst du, wenn du halt eben nur ein Team hast, das in einem Projekt sowohl Features entwickelt, als in einem anderen Projekt auch Hotfixes und Bugfixes machen muss? Wie geht man dann damit um? Und da habe ich schon die kuriosesten Experimente mitgemacht, wo dann auf dem Sprintboard noch zusätzlich eine Fastlane und sowas dann eingerichtet worden ist, wo dann unabhängig von irgendwelchen Sprintplannings noch Sachen reingezogen werden konnten. Und ja, aber das sind halt alles so verzweifelte Versuche, dann sowas unter einen Hut zu bringen, die aber natürlich auch nur bedingt gut funktionieren. Also das muss man natürlich ganz ehrlich zugeben.
Okay.
Aber das geht jetzt ein bisschen von Scrumban weg, weil Scrumban an sich ist tatsächlich ein wirklich offizielles Framework-System, wie man eben auch agil entwickeln kann.
Und ist deiner Meinung nach besser als Scrum für sich alleine oder Kanban für sich alleine?
Also, wie gesagt, ich habe erst von dem offiziellen Modell vor ein paar Wochen erfahren und habe dann ein bisschen so recherchiert und es scheint tatsächlich so zu sein, dass die meisten Teams, die Scrum machen, eigentlich sogar tatsächlich Scrumban betreiben, weil es einfach ein bisschen, ja, weil es ist halt auch häufig, also Scrumban ist auch ein bisschen flexibler als Scrum letztendlich, also das sind, ja, glaube ich, ein paar Sachen mehr optional und ja, also es ist gar nicht so unverbreitet. Und letztendlich würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall Sinn macht, die zum Beispiel eben die WIPs, die man, also gleichzeitig die Arbeitsteile, die man gleichzeitig bearbeitet, die auf jeden Fall zu begrenzen. Das macht total Sinn. Egal, ob man jetzt im Sprints arbeitet oder nicht.
Okay. Man muss auch dazu sagen, Scrum war sehr viele Jahre lang sehr, kann man das nett formulieren?
In aller Munde.
Na, also Scrum hatte ganz bestimmte Regeln. Das war sehr streng in Bezug auf diese Regeln. Ja, das hat die Scrum-Leute und Erfinder haben auch gesagt, das alles musst du machen, um Scrum zu machen. Wenn du eine der Artefakte oder diese Flechterminen weglässt, dann machst du kein Scrum mehr. Dann machst irgendwas anders, das kann auch funktionieren, aber dann ist es kein Scrum. Und das muss man sagen, das hat sich auch ein bisschen relativiert. Ich glaube, es gab eine neue Auflage von Scrum, in denen sie auch ein bisschen die Sachen anders behandeln.
Genau, also letztendlich, das ist tatsächlich sehr nah an Scrum auch dran, wie gesagt, in meinen Augen halt einfach ein bisschen entspannter alles. Also nicht ganz so streng. Also es gibt die gleichen Rollen, es gibt letztendlich die gleichen Meetings. Aber wie gesagt, man kann halt auch, also in dem klassischen Scrum-Prozess kannst du halt jetzt auch nicht einfach ja, neue Regeln einführen. Also kannst du schon, aber dann machst du halt keinen Scrum mehr. Und das ist ja auch okay. Das kann ja jeder machen, wie er will. Da kommen wir, glaube ich, danach ja auch noch dann zu. Weil letztendlich braucht man eventuell keine der reinen Lehren. Das kann ja auch noch eine Option sein.
Mhm, ja. Wir werden uns jetzt mal kurz von diesen unterschiedlichen Methoden verabschieden und uns auf das Thema Komplexität mal ein bisschen einschießen. Es gibt eine Theorie oder eine Framework, eine Katalogisierung, die uns hilft zu entscheiden oder die uns helfen kann zu entscheiden, welche Methode vielleicht besser passt, abhängig davon, in welchem Stadium von einem Projekt ich bin oder so, ne? Oder wie die Komplexität der Aufgaben, die ich zu erledigen habe, gerade ist. Ne? Und eine von diesen Frameworks ist Cynefin oder Cynefin, der sagt, die Komplexität einer Aufgabe teilt sich in vier Komplexitätsgraden sozusagen. Und eigentlich meinen die Macher von diesem Framework, dass die einfachste Aufgaben sind, ja, sozusagen obviously, ne? Es ist was einfach klar ist. Es ist eine sehr einfache Aufgabe. Das ist irgendwas, wo es gibt gewisse Standards, die wir verwenden können, um das zu lösen. Das heißt, wir müssen uns nicht groß den Kopf zerbrechen, wie ist das Problem zu lösen, sondern es gibt sogenannte Best Practices zum Beispiel. Ne? Dann gibt es eine zweite Kategorie von Aufgaben, die sind kompliziert. Kompliziert bedeutet, naja, es ist nicht mehr trivial. Ja, da gibt es schon gewisse Abhängigkeiten, Constraints, die wir berücksichtigen müssen. Es gibt keine vorgefertigte Lösung für das Problem, sondern muss man ein bisschen analysieren, wie das Problem ist, um die richtige Antwort, ja, die richtige Implementierung mal rauszufinden. Die dritte Variante fällt im Bereich der sogenannten Komplex-Aufgaben, die komplex sind. Das ist eine Stufe überkompliziert. Und die Definition wäre, wenn eine Aufgabe komplex ist, kann ich nicht anhand von einer Analyse die richtige Antwort rausfinden. Sodass die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, ist auszuprobieren, ob das, was ich mache, tatsächlich die Ergebnisse bringt, die ich erwarte. Also so ein bisschen Try and Error sozusagen, um es mal unschön auszudrücken. Aber einfach experimentieren. Ja, ich muss experimentieren, um rauszufinden, ob das, was ich mache, tatsächlich zu den Ergebnissen führt, die ich brauche. Und die vierte und letzte Variante wäre das Chaos. Da ist nichts mit lange darüber überlegen. Ich muss schnell reagieren. Sonst ist meine Anwendung in einem chaotischen Zustand, den ich nicht haben will. Und deswegen ist hier, ich muss einfach reagieren auf das, was gerade passiert. Meiner Meinung nach und auch der Meinung von vielen anderen Menschen bewegen wir uns in der Softwareentwicklung sehr oft im Bereich komplex. Ja, die Aufgaben, die wir lösen wollen, sind komplex. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die kompliziert sind, auch sehr viele Aufgaben, die einfach, ja, wofür wir Best Practices haben, wo es Patterns gibt, wo es schon alles geklärt ist, wie man sowas machen kann. Aber größten Teil der Aufgaben ist meiner Meinung nach im komplexen Bereich und deswegen, ja, es ist eher dieses emergente Praktiken, die uns beschäftigen, das Ausprobieren, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir können bei manchen Bereichen, wie gesagt, auf Best Practices oder auf bewährte Methoden zugreifen, aber in vielen Fällen gibt es sowas nicht und dann muss man es ausprobieren. Das ist eine ganz grobe, ganz, ganz grobe Übersicht, was diese Cynefin Framework besagt. Und du könntest uns jetzt mal ein bisschen weiter erzählen und diese Stacy Matrix oder
Stacy Matrix.
Genau, Stacy Matrix erzählen.
Genau, weil die basiert letztendlich jetzt auf dem von dir vorgestellten Framework und versucht das jetzt noch ein bisschen auszubauen. Also man kann sich das wie eine Vier-Felder-Matrix vorstellen und auf der X-Achse von diesem Graphen wird letztendlich die Technologie dargestellt von ist bekannt ganz links bis ist überhaupt nicht bekannt ganz rechts und die Requirements an das Projekt von ist bekannt bis ja, ist noch überhaupt nichts klar, ganz oben. Und die Teile, die du gerade eben beschrieben hast, mit dem einfach, kompliziert, komplex und chaotisch, die befinden sich letztendlich in dieser Vierfelder-Matrix von links unten nach rechts oben, mit also einfach ganz links unten und chaotisch ganz rechts oben. Also soll heißen, wenn ich ein Projekt habe, wo von der Technologie her noch überhaupt nichts klar ist und auch die Requirements an das System noch überhaupt nicht klar sind, dann befinde ich mich definitiv im chaotischen Bereich für so ein Softwareprojekt. Also da kann ich wirklich eigentlich noch gar nichts sagen. Habe ich im Gegensatz dazu jetzt aber ein Projekt vor mir, wo die Technologie, die ich einsetzen soll, mir vollkommen bekannt ist und die Requirements auch komplett klar sind, es gibt überhaupt keine Fragen, dann befinde ich mich eben im einfachen Bereich. Und da dazwischen, da bewegen wir uns dann irgendwo in der Realität und da befinden sich dann eben der komplizierte und der komplexe Teil. Und diese Stacy-Matrix versucht eben, Softwareprojekte kategorisierbar zu machen dadurch. Und wenn man jetzt das auf sein Projekt anwendet und ja, sich in diesem Graphen irgendwo platziert, dann soll man eben ganz gut sagen können, in welchem Fall man zu Kanban greifen soll, beziehungsweise zu Scrum. Und da ist es dann eben so, dass die Projekte, die dann eher im komplizierten Bereich sind, also trotzdem eher weit links unten mit dem Graphen angesiedelt, eher zu Kanban tendieren sollten. Und die Sachen, die weiter oben angesiedelt sind, also im komplexen Bereich, dann eher zu Scrum tendieren. Das Ganze, finde ich, ja, ist halt schwer zu verallgemeinern, würde ich mal sagen. Also ich glaube nicht, dass diese Matrix zu 100% immer die korrekte Antwort liefern wird, weil ich glaube, dass da noch ganz viele andere Bedingungen reinspielen werden. Und ja, das alleine, glaube ich, wird kaum reichen, um das einzuordnen. Aber ich finde es durchaus interessant, diese Darstellung sich tatsächlich mal vielleicht für ein Projekt, vor dem man steht, einfach mal zu machen und zu gucken, wo man da landet. Also so von der Selbsteinschätzung, weil man da vielleicht auch da einfach so ein Gefühl dafür bekommt, mit was habe ich es denn eigentlich da gerade zu tun? Also mit was für einem Umfang, Komplexitätsgrad.
Okay, ja. Also anhand von wo wir unser Projekt oder unsere Aufgabe einzielen können in diese Stacy Matrix, können wir ja zumindest im Groben tendieren zu der ein oder andere Methode. Verstanden. Natürlich hast du recht, das ist nicht die einzige Wahrheit, das sind viele andere Faktoren. Also nicht nur welche Technologie und welche Anforderungen, sondern auch wie das Team ist, wie ist die Arbeitspolitik im Unternehmen, wie das Team zusammenarbeitet, wie sie miteinander umgehen können und so weiter. So, das fällt mit Sicherheit auch da mit rein und ist für eine Entscheidung auch nicht irrelevant. Aber das liefert zumindest einen ersten Richtungspfeil, ja, in welche Richtung man sich bewegen könnte. Ja, finde ich gut, finde ich interessant, eine coole Sache.
Genau, also das war jetzt ja quasi die Theorie, wie man drauf kommen sollte, was man nutzen soll.
Nichtsdestotrotz, ja. Ich komme immer mehr mit dem Gefühl raus, es gibt keine Beste.
Ja, das kann durchaus sein, ja. Kann durchaus also, sein.
Wir reden über die unterschiedlichen Themen und wie wir uns entscheiden können, wann wir eins oder der andere verwenden. Und nur das sagt mir schon, es gibt nicht die Lösung. Es gibt nicht die beste Methode, um agil zu arbeiten, sondern ist wie immer als Consultant man so gerne sagt, it depends. Es hängt davon ab, welche Art von Projekt, wie schwierig oder einfach ist zu implementieren. Es hängt auch davon ab, wie gesagt, andere Faktoren, menschliche Faktoren, welche Thema ich oder welche Methode ich anwenden soll oder nicht soll. Also der Beste gibt es in meinen Augen gar nicht. Kann es gar nicht geben.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also ich bin tatsächlich auch der Meinung, das Wichtigste an der ganzen agilen Softwareentwicklung ist eigentlich, dass das Team an einem Strang zieht, also agil arbeiten möchte und sich im Team auf einen gemeinsamen Ansatz einigt Und dann allerdings eben regelmäßig schaut, ob man diesen Ansatz in irgendeiner Weise verbessern kann. Und da wird einem, glaube ich, am Ende des Tages kein Lehrbuch helfen, sondern das können tatsächlich eigentlich nur wirklich von ja, Iteration zu Iteration das Team für sich selbst entscheiden, was könnte sich verändern, damit es in der nächsten Iteration besser läuft.
Mhm. Da bin ich auch total bei dir. Also ich finde Scrum oder Kanban oder diese Frameworks, die es gibt und die man verwenden kann, sind super Sachen, die man auch verwenden kann. Vor allem, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, sind diese Frameworks, finde ich, eine super Sache, weil die geben sehr viel Führung in dem Bereich. Also wie kann man die Sachen gut machen und ordentlich machen. Aber ich denke, mit der Zeit, und die Zeit sind nicht 2 Monate oder 6 Monate, sondern öfters mal mehrere Jahre, funktionieren diese Systeme weiterhin, verwende sie weiter. Wenn du der Meinung bist, dass für dein Team oder für deine Arbeitsweise Änderungen helfen könnten, dann versuch es einfach. Ich meine, man muss sich jetzt nicht darauf versteifen. Ich mache Scrum und fertig und mehr gibt es nicht. Man kann auch andere Sachen ausprobieren, wenn man es für richtig hält und dann kann man bewerten. Hat uns das geholfen, hat uns das nicht geholfen? Wollen wir das weitermachen, wollen wir das nicht weitermachen innerhalb des Teams? So dass sich die Geschichte entwickelt, ne? Der Prozess oder die Art und Weise oder das Framework, die wir verwenden, um zu entwickeln, sich mit der Zeit einfach verändert. Und wie ich gesagt habe, aber das ist nicht eine Sache, die man innerhalb von ein paar Monaten beherrscht und schon anfangen kann auszuprobieren, was man will, sondern das bedarf reichlich an Erfahrung, um dieses agiles Mindset, diese agile Arbeitsweise, sei es Kanban, sei es Scrum oder sei irgendwas anders, mal zu verinnerlichen. Die agile Methode an sich rauszukommen und einen agilen, sogenannten agilen Mindset zu haben. Wenn du diese agile Vorgehensweise verinnerlicht hast, dann kannst du Sachen ausprobieren. Ich finde, das ist auch das Schöne an unser Job. Wir können so viel ausprobieren. Wir müssen immer was Neues lernen. Also wir können immer was ausprobieren. Und wenn es besser passt als das, was wir haben, dann machen wir es weiter.
Ja.
Wo ich aber auch kein Freund bin, ist dieser Aktionismus. Ne? Oh, jetzt ist der neue Framework da, jetzt muss man das auch unbedingt ausprobieren. Ja, das so auch nicht. Also.
Also der ganze agile Prozess steht und fällt in meinen Augen eh mit dem Team. Also selbst wenn eine Organisation entscheidet, irgendwie dieses Framework wird jetzt eingeführt, wenn das für das Team nicht funktioniert, weil eben jetzt zum Beispiel das Modell nicht zu ihrer Arbeitsweise oder ihren Aufgaben passt, dann ja, ist es zum Scheitern verurteilt. Und wenn man dann verhindert, dass sich so ein Prozess in die richtige Richtung entwickeln kann, nur weil es dann nicht mehr zum Beispiel Scrum heißt oder so, dann finde ich, ist das halt wirklich falsch. Weil das muss halt fürs Team einfach passen. Das Team muss in der Lage sein, gut arbeiten und gut abliefern zu können. Und welche Arbeitsweise die das machen, sollte eigentlich egal sein. Aber was man halt auch sagen muss, ist, also wirklich Scrum und Kanban und auch Scrumban und auch Extreme Programming, das sind alles Sachen, die deswegen nicht schlecht sind, sondern die haben alle ihre Daseinsberechtigung und können zumindest einen Einstieg sehr gut erleichtern.
Zum Ende. In 2 Sätze, Matthias. Gibt es die beste agile Methode?
Also wenn, dann hat sie keinen Namen für mich. Also ich ordne mich tatsächlich in meiner täglichen Arbeitsweise in keine dieser Methoden ein und würde es tatsächlich eher als den evolutionären Ansatz beschreiben.
Ich würde sagen, die beste agile Methode gibt es. Und das ist die Methode, egal wie es heißt, egal ob ein Name hat oder nicht, die euch hilft, bessere Software zu liefern. Das ist für mich die beste agile Methode, egal wie du sie nennen willst.
Ja, können wir uns darauf einigen. Ja, und das war dann unser Abstecher in die agile Welt.
Du hast heute einiges über Methoden wie Scrum, Kanban, XP erfahren.
Und wenn dir die Folge gefallen hat und du es noch nicht getan hast, dann ist jetzt genau die richtige Gelegenheit, den Podcast zu abonnieren.
Und empfehle diese Folge deinen Teamkollegen, wenn du glaubst, dass es euch helfen kann.
Und dann bis zum nächsten Mal bei der Macht der Craft.
Ciao!
Die Macht der Kraft arbeitet für dich.